Mein Leben war ein einzig Jagen nach dem Glück. Kennen Sie dieses Lied von Otto Lock, ein früher Opernsänger? Das ist ein sehr interessantes. Wir singen es jetzt nicht. Also ich könnte es ja mal vorsingen, natürlich. Könnt ihr es auswendig vorsingen? Wir haben da keine Noten mehr. Ja, ich habe mal den Sänger begleitet bei einer Evangelisation, ein sehr interessanter Mann. Und hier wird deutlich, was doch das Empfinden ist von unendlich vielen Menschen. Mein Leben war ein einzig Jagen nach dem Glück. Heute Morgen geht es auch um unser Glück. Wir suchen alle das Glück. Viele Bücher wurden geschrieben, wie man glücklich wird. Viele Lieder wurden komponiert und gesungen über das Glück. Viele Rezepte wurden gegeben. Aber die Frage ist, sind wir wirklich glücklich? Bist du wirklich glücklich? Will Gott überhaupt, dass wir glücklich sind? Steht in der Bibel davon etwas, dass wir glücklich sein dürfen und sollen? Jawohl. In dem Psalmen steht 26 Mal ein Ausdruck, von dem werden wir jetzt gleich den Psalm hören. Der Schlüsselausdruck.
Glücklich dir, dem die Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss bei der großen Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst, und will dir raten, meine Augen über dir offen zu halten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand, mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle, die ihr von Herzen aufrichtig seid.
Dankeschön. Das Thema, das haben Sie ja gelesen im Programm heute Morgen, lautet, es sind drei Begriffe hier zu beachten, das Glück der Sündenvergebung. Also es geht um unser Glück. Es geht um Sünde und es geht um Vergebung. Gestern hörten wir Wichtiges über Versöhnung. Versöhnung ist sehr, sehr wichtig. Versöhnung hat es mit Feindschaft zu tun. Wir müssen mit unserem Feind versöhnt werden. Und wir lesen ja auch im Römerbrief, Gott hat uns versöhnt, als wir noch Feinde waren. Wir waren von Natur Feinde, aber dann heißt es, Gott war in Christus und versöhnte die Welt, auch dich und mich, mit sich selbst. Welch ein Glück. Heute geht es um eine andere Sache, um Vergebung. Vielleicht fragen wir uns, ist das nicht dasselbe, Versöhnung und Vergebung? Es ist nicht dasselbe. Aber was ist es eigentlich, der Unterschied zwischen Versöhnung und Vergebung? Versöhnung, wie schon erwähnt, hat es mit Feindschaft zu tun. Vergebung aber hat mit Schuld zu tun, mit Übertretungen, mit Sünde. Ich meine, es war Professor Karl Heim, der gesagt hat, es sind zwei elementare Fragen, die die ganze Menschheit regieren. Erstens die Machtfrage und zweitens die Schuldfrage. Das sind die elementaren Fragen. Die Machtfrage, sie ist weltweit noch nicht gelöst. Sie wird gelöst, wann? Wenn Jesus wiederkommt. Aber die Schuldfrage, die wurde gelöst. Wann? Am Kreuz von Golgatha. Da wurde die Schuld Frage gelöst. Um wirklich glücklich zu sein, müssen wir Antwort bekommen auf beide Fragen, auf die Schuldfrage und auf die Machtfrage. Wir gehen heute auf das Thema Schuldfrage ein. Zwei Herren fuhren in einem Zug von Arnhem nach Groningen, also in Holland. Der eine sagte, heute Abend muss ich in Groningen einen Vortrag halten und habe bisher keine Zeit gehabt, um mich vorzubereiten. Hoffentlich finde ich ein ruhiges Eckchen im Zug. Sein Begleiter sagte, komm mit, ich werde dafür sorgen. Sie gingen durch die Abteile und am Ende des Zuges fanden sie ein freies Abteil. Setz dich hier hinein, ich garantiere dir, dass du bis Groningen allein bleiben wirst, sagte der eine. Gleichzeitig zog er ein Buch aus seiner Tasche, riss den Umschlag weg und klebte ihn an das Abteilfenster, so dass der Titel des Buches von außen zu sehen ist. Und in der Tat, viele Leute kamen, sie wollten auch zusteigen, sie wollten die Tür öffnen, aber sie zogen die Hand sofort wieder zurück und suchten sich einen anderen Platz. Das geschah nicht nur einmal, sondern etwa 10 Mal, bis sie am Zielbahnhof waren. Was war, meinen Sie, was auf diesem Buchumschlag stand, das die Leute von außen sahen? Nur für Sünder. Nur für Sünder. Und in dieses Abteil wollte kein Mensch rein. Warum nicht? Keiner zählte sich dazu. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie das so finden würden? Gehören wir dazu oder nicht? Vergebung der Sünden ist das zentrale Thema unseres Lebens. Wenn wir das Glück der Sündenvergebung nicht finden, dann sind wir gescheiterte Leute, unglückliche Leute, elende und traurige Leute. Dann müssen wir wie Luther in der Klosterzelle klagen. Meine Sünde, meine Sünden. Wir müssen mit David klagen. Meine Sünde gehen über mein Haupt wie eine schwere Last, sind sie mir zu schwer geworden. Wir müssen mit Paulus klagen. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes, von diesem todverfallenen Leib? Oder wir können mit einem Liederdichter aus dem 18. Jahrhundert singen. Es gibt im Leben ein Herzeleid, das ist wie die weite Welt so weit. Das ist wie Bergeslasten so schwer, das ist so tief wie das tiefste Meer. Es ist das tiefe Herzeleid, wenn um die Sünde die Seele schreit, wenn die Träne rinnt um der Sünde Last, wenn um die Sünde die Wang erblasst. Die Sünde ist eben nicht eine kleine Schwäche, die zu unserem Menschsein gehört. Nein, Sünde ist mehr. Sünde ist die größte Katastrophe, das größte Unglück. Sünde ist schlimmer als jede Krankheit. Oft hören wir, und wir wünschen es auch anderen, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Als einer der Sprösslinge von unserem Chef, ich kenne ihn sehr gut, sein Zeugnis nach Hause brachte am Ende des Schuljahres und der Vater etwas konsterniert diese Zahlen da anschaute im Zeugnishefte, klopfte der kleine Sprössling seinem Vater, meinem Chef, auf die Schultern und sagte, Hauptsache wir sind gesund. Ja. Tja, Gesundheit ist schon sehr wichtig, richtig. Aber wäre es nicht manches Mal noch besser, wir würden uns, anstatt dass wir Gesundheit dem anderen wünschen, Vergebung der Sünden wünschen. Hauptsache ist, mir sind die Sünden vergeben. Haben nicht alle Übel in dieser Welt die Wurzel in der Sünde, Krankheiten, Depressionen, Kriege, AIDS, Hunger und so weiter? Sagt nicht die Bibel, der Tod ist der Sünde Sold. Die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Ja, das ist der schlimmste Feind des Menschen, denn der Tod ist nichts anderes als die Folge der Sünde. Und dieses Thema, das Glück der Sündenvergebung, ist nicht nur ein wichtiges Thema, es ist das zentrale Thema unseres Lebens. Wohl dem, der singen kann, welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Das wollen wir nachher singen, ein wunderbares Lied. Und nun Psalm 32, einer der ergreifendsten Psalmen. Er gehört zu den 7 Bußpsalmen, die wir kennen. Der erste Bußpsalm ist der 6. Psalm. Dort heißt es, ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Und im Psalm 143, das ist der 7. der Bußpsalmen, heißt es, mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Und nun haben wir heute Morgen den 2. Bußpsalm vor uns. Wir wollen dieses Wort ganz persönlich zu uns reden lassen. Psalm 32, der 2. Bußpsalm. Wer die Tiefe der Sündennot, die hier deutlich wird, noch nicht erfasst hat, wird auch schwer tun, das große Glück, das größte Glück, das es gibt, das Glück der Sündenvergebung, so ganz tief zu erleben. 3 Gedanken aus diesem Psalm sollen uns ein wenig beschäftigen. Erstens, das Unglück aller Unglücke. Zweitens, gibt es einen Ausweg? Drittens, das größte Glück. Das Unglück aller Unglücke. Das Jahr 2000 ist ja ohne Zweifel ein Jahr der Unglücke, des Unglücks. Ein Jahr der Katastrophen. Flugzeugabstürze, Überschwemmungen, Eisenbahnunglücke, Hungersnöte, Erdbeben. Überall Schrecken. Bitte? Waldbrände, ja, nicht zu vergessen, ja. Wenn man bedenkt, in den USA ist ein Gebiet so groß wie Belgien verbrannt. Können wir uns das vorstellen? Und in Griechenland und Spanien und so weiter, überall entsetzliche Waldbrände. Ja, die ganze Welt ist betroffen von diesen Katastrophen. Aber das alles ist auch dazu angetan, dass das größte Unglück, die allergrößte Katastrophe, das größte Unglück einfach übersehen wird. Das sind nicht die Waldbrände, das ist die Sünde. Sünde ist schlimmer als Flugzeugabstürze, Erdbeben, Aids und Mord. Das hat David zutiefst erfahren. Er hat die Bitterkeit der Sünde erfahren und bis zur Hefe auskosten müssen. Wir haben hier 4 Ausdrücke für Sünde. In Vers 1 und in Vers 5 Übertretung oder nach dem Hebräischen Vergehen, dann den anderen Begriff Sünde, dann den Begriff Schuld finden wir und dann den Begriff Trug. Wenn wir die ganze Bibel beachten, so finden wir fast 20 verschiedene Ausdrücke für Sünde. Ich möchte mich jetzt im Folgenden auf einen Ausdruck beschränken, auf den Namen Sünde. Hebräisch Chata heißt so viel wie Verfehlung oder Sündopfer. Chata, Sünde. Ist es nicht einfach ein veralteter Begriff? Lesen Sie einmal die Tageszeitung und überfügen Sie einige Nummern. Was wird da über Sünde gesagt? Über die Symptome der Sünde wird viel gesagt, aber über Sünde selber? In einem Kalenderzettel las ich, wir können gegen Gott als auch gegen unsere Mitmenschen sündigen. Deshalb ist es eigentlich nicht zu verstehen, dass dieses Wort heute so sehr in Verruf gekommen ist, dass viele es für veraltet halten und es am liebsten aus ihrem Wörterbuch streichen würden. Ja, und aus der Kirche, ja, natürlich. Jetzt komme ich genau zum nächsten Beispiel. Bei einer Karfreitagspredigt in Filderstadt, da haben wir zu singen mit unserem Chor, da sprach der Pfarrer, ich meine, es war Jesaja 53, der Text. Aber ich war fast schockiert, alles Mögliche, sagte er, aber das Wort Sünde hat er nicht gebraucht. Jesaja 53. habe ihm dann nicht anders können, als nachher anzurufen und wollte eine Erklärung, aber er sagte, ja, über die Sache hätte er ja eigentlich schon gesprochen, aber er hätte halt bewusst diesen Ausdruck vermieden. Wie viel klüger war doch da jener Häuptling zur Zeit Abrahams, also vor etwa 4000 Jahren. Er sagte zu Abraham, was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Dieser Mann wusste um die Realität der Sünde. 1. Mose 20 finden wir diese Geschichte. Also noch einmal, was ist eigentlich Sünde? Mein Volk, so sagt Jeremia, mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Und nun kommt's, was Sünde ist. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, Brunnen, die doch rissig sind. Das ist die zwiefache Sünde des Volkes damals und heute. Das Verlassen der lebendigen Quelle und die Surrogate, das Ergreifen von Alternativen, die doch keines sind. Und noch einmal, was ist Sünde? In Sprüche 14 lesen wir kurz und eindeutig, klassisch kurz. Die Sünde ist der Leute Verderben. Basta. Deutlicher kann man es fast nicht mehr sagen. Die Sünde ist der Leute Verderben. Auch mein Verderben, auch dein Verderben. Die Sünde ist es. Was Sünde ist, zieht sich wie ein schwarzer Faden durch die ganze Bibel. Ich habe ja ein Bibelprogramm zu Hause und da kann man einzelne Begriffe ganz schnell per Knopfdruck heraus ausdrucken. Und da habe ich also mal den Begriff Sünde ausdrucken lassen. Was meinen Sie, wie oft der Begriff Sünde in der Bibel steht, allerdings einschließlich der Apokryphen? Aber da kommt ja nicht so viel. Wie oft ungefähr? Ja, das können Sie jetzt nicht wissen. 285 Mal. Immer wieder wird von Sünde gesprochen. Kapitel 4 im 1. Mose, Vers 7. Wer will, kann es mal nachlesen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles zu lesen, aber es wäre sehr interessant, diese Aussagen mal zu untersuchen, was zunächst über Sünde gesagt wird. Dort heißt es, Sünde lauert wie ein Raubtier vor der Tür des Lebens und will mich überfallen. Und dann geht es so weiter, immer weiter. Und dann habe ich festgestellt, dass ganz besonders viel über Sünde in welchem Buch geschrieben ist. Das war mir irgendwie sehr interessant. Im Römerbrief. Kaum irgendwo gibt es so viel zu sagen über Sünde wie eben im Römerbrief. Und dann die letzte Stelle über Sünde von diesen etwa 285 Mal finden wir im Jakobus, in diesem ganz praktischen, handfesten Mann. Jakobus 4, 17, da lesen wir, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das denken wir oft nicht. Also wir sehen, wie breit das Spektrum ist der Sünde. Also nicht nur das, was wir tun, sondern auch das, was wir nicht tun. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Sünde, eine unheimliche Realität. Sünde ist also kein Kavaliersdelikt, sondern eben eine Missetat. Bei einer Kinoreklame, irgendwo in einem Tagblatt, konnte man Folgendes lesen, die Schönheit der Sünde. Damit wurde geworben für ein bestimmtes Kinostück, die Schönheit der Sünde. Und wie viele fallen auf so etwas rein? Sie empfinden die Sünde als etwas Attraktives, als etwas Schönes, Begehrenswertes und sie fallen ins Verderben. Wichtig ist natürlich in diesem Zusammenhang, dass wir erkennen, wie Gott darüber denkt. Josua sagte bei seinem Abschied vom Volk, das ist nun ein schockierender Vers, den müssen wir im Lichte des Alten Testamentes sehen, aber es ist auch Gottes Wort. Josua sagt, er ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott, der eure Übertretung und Sünde nicht vergeben wird. So sagt Josua zum Volk Israel. Wir müssen es im Zusammenhang sehen. Wir erkennen, es ist nicht so selbstverständlich. Auf jeden Fall wird es hier deutlich. dass Gott Sünde vergibt. Und was Sünde ist, sehen wir wie nirgends klar und deutlich am Kreuz von Golgatha. Jesaja 53: Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Um unserer Sünden willen zerschlagen. Um meiner Sünden willen zerschlagen. Grauenhafter, furchtbarer Tod von ihm, der uns so sehr geliebt hat. Wir kehren zurück zum Psalm 32. Was ist denn passiert? Wir kennen ja diese traurige Sündengeschichte. David, der begnadete Sänger, der Meister des Lobgesangs, der Held im Kampf mit mächtigen Größen, der Sieger, er liegt elend besiegt am Boden. Nicht von den Philistern ist er besiegt, sondern von seiner eigenen Lust. In 2. Samuel finden wir diese traurige Geschichte. Und dann lesen wir am Schluss dieser traurigen Geschichte: Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Das ist der Kommentar dazu. Dem Herrn missfiel. Er sagte nicht, naja, die Schönheit der Sünde, man muss es dem Mann verstehen, man muss es begreifen. Nein. Dem Herrn missfiel diese Tat. Und die Folgen blieben selbstverständlich nicht aus. In Psalm 32 wird es beschrieben. In grellen Farben, da ist das Bild einer schrecklichen Depression. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand und verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Beschreibung einer entsetzlichen seelischen Not, die auch psychosomatische Wirkungen hatte. Ganz klar. Es ist wirklich wahr, die Sünde ist der Leute Verderben. Und bis heute ist das die Spur der Sünde. Wenn wir in das letzte Buch der Bibel hineinschauen, ich wollte nur einen ganz kleinen Anschnitt machen auf die Frage, was sagt denn Gott dazu? Wo dann die abschließenden Ereignisse unseres Äons, unserer Zeit beschrieben werden, dann finden wir da eine ganz eigentlich furchtbare Stelle. Offenbarung 21, Vers 8. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Etwas Grässlicheres kann sich ein menschliches Gehirn gar nicht vorstellen, als das, was hier gesagt wird. Und das ist das Letzte, was über die Wirkung der Sünde gesagt wird. Jetzt verstehen wir, was Dr. Martin Luther sagt, wenn er in seinem ergreifenden Lied singt. Und Luther war ja wirklich ein ganz frommer Mann, hat gebetet, gefastet, hat alle Ordensregeln genau pünktlich erfüllt und war also ein unglaublich guter Mönch. Aber er sagt: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohren neigt zu mir und meiner Bitte öffnen. Denn so du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan, wer kann Herr vor dir bleiben? Wie dringend notwendig ist es, dass wir uns ein neues Bewusstsein schenken lassen für die Schrecklichkeit der Sünde. Aber dabei dürfen wir ja nicht stehen bleiben, sonst fahren wir alle in Depression. Gibt es einen Ausweg? Unser Thema ist ja ganz anders. Wir haben uns als Christen und Pietisten sehr daran gewöhnt, dass uns die Sünden ja vergeben werden. Wir können ja ruhig ein wenig stolpern, ist gar nicht so schlimm. Wir gehen ja zum Abendmahl und viele Menschen, die da ganz sicher sein wollen, sie sagen, am Schluss gehe ich dann nochmal zum Abendmahl und dann höre ich, die Absolution und dann ist alles okay. Für David war das nicht so leicht zu machen, nicht so selbstverständlich, wie es für uns Zeitgenossen aussieht. Darum schreit er im dritten Bußpsalm: Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe wegen deines Drohens und ist nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Psalm 38. Auch für die Millionen und Abermillionen von Juden, die einen Ausweg gesucht haben aus dem Dilemma der Sünde, mit Schmerzen und mit größten Opfern den Ausweg suchten, war es nicht so einfach. Wie viele Millionen Lämmer, Ochsen, Tauben und so weiter wurden doch allein in Israel geopfert? Eine unglaubliche Zahl. Wozu? Um Vergebung der Sünden zu erlangen. Und doch, es war alles vergeblich. Im Psalm, in Hebräer 10, Vers 4 lesen wir: Es ist unmöglich, hören wir, es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Vergebung der Sünden zu erlangen. Unmöglich. Alles vergeblich. Heiden haben es anders gemacht. In der Zeitung konnte man folgende Schlagzeile lesen nach einer Sonnenfinsternis in den letzten Jahren: Millionen wuschen ihre Sünden ab, wohl in einem nahen Fluss, vielleicht im Ganges. Ja, so strengt sich der Mensch an, der Gott nicht kennt. Er versucht, Vergebung der Sünden zu erlangen. Das wollen alle. Ich erinnere an die Geißler im Mittelalter, die sich blutig gegeißelt haben, um Vergebung ihrer Sünden durch dieses sich selber quälen, geißeln zu erlangen, um ihre Sünden abzubüßen. Aber auch das ist vergeblich. Nun, in der modernen Zeit macht man es etwas bequemer. Da geht man zum Psychotherapeuten, legt sich auf eine Couch und dann wird so ein nettes Gespräch geführt. Und dann wird dieses unangenehme Gefühl langsam beseitigt. Das Gefühl der Schuld und der Sünde. Aber damals und heute, es ist alles vergeblich. Sündenvergebung kann keiner, aber auch nicht einer, durch eigene Bemühungen, durch eigene Opfer, durch Bußgänge erlangen. Auch nicht durch Geld. Wie hieß es zur Zeit Luthers? Sobald das Geld im Kasten klingt, ja, aus dem Fegefeuer springt und natürlich dann frei von Sünde. Ja, man will durch Geld Vergebung der Sünden erlangen. Und das ist sogar modern. Wissen Sie, dass der Papst im Jahre 2000 einen neuen großen Ablass verkündigt hat? Ja, trotz Protestes. Das hat er getan. Natürlich, er braucht Geld. Ja, ja, für Geld. Ja, geh nach Rom, zahl so und so viel, dann bekommst du dort einen Ablass. Im heiligen Jahr, im heiligen Rom. Ja, da läuft viel mehr, als wir ahnen. Gibt es wirklich keinen Ausweg? Ich habe angedeutet, die verschiedenen Versuche, einen Ausweg zu finden. Doch Gott sei Dank, es gibt einen Weg. In einem Schweizer Kinderlied haben wir früher gesungen: Es gibt einen Weg zurück zu Gott aus der Not vor der Sünde. Kennen Sie das Lied? Ja, es gibt einen Weg zurück zu Gott aus der Not von der Sünde. Es gibt eine Tür, die ist offen für Kleine und für Große und Kind, so heißt es in dem Schweizer Lied. Ja, ja, es gibt. Hier in unserem Psalm steht ja zweimal der Ausdruck: glückselig der Mann oder die Frau natürlich, dem die Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Kaffa, zugedeckt, mit dem Blut zugedeckt. In vielen Liedern, die wir auch kennen, wird es zum Ausdruck gebracht. Da ist zum Beispiel das Lied: auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünde hat sein Blut hinweggetan. Und Hiller singt dieses wunderbare Lied. Die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Sie sind es in Jesu Name. Ja, und so weiter. Und Luther singt nun: Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren. Mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein. Die Sünd hat mich besessen. Aber, dann fährt er fort, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dachte an seine Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen. Und dann beschreibt er, wie unser Vater den Sohn sandte, um uns zu befreien. In unserem Psalm wird es so beschrieben, der Ausweg des David. Zunächst einmal Vers 3, denn da ich es wollte verschweigen, und dann der Schritt, ja, des Bekenntnisses. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld, verhehlte ich nicht. Und Vers 5, ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Genauso war es bei mir. Und vielleicht können viele von uns jetzt auch ein Zeugnis ablegen, wie es bei ihnen war. Also ich war jahrelang immer wieder mit dem einen Gebet beschäftigt, vergib mir meine Sünden. Ich hatte mich schon, wie schon mal angedeutet, mit 7 Jahren dem Herrn ausgeliefert, aber das Erlebnis war wieder in Vergessenheit geraten. Und ich war damals so 14 Jahre, etwa 15, 16, mir meiner Sünde je länger, je schmerzlicher bewusst. Ich betete unablässig, Herr, vergib mir meine Sünde. Aber ich fand das Entscheidende nicht, nämlich die Gewissheit der Vergebung. Das brauchen wir. Und damit auch die Freude. Und warum nicht? Nun, das war ganz klar. Eine ganz konkrete Sünde lastete auf meinem Gewissen und die musste bekannt werden. Ich habe alle möglichen Winkelzüge versucht, um das Bekenntnis zu verhindern. Aber es gelang mir nicht, so wie dem David. Bis ich eines Tages es einfach nicht mehr aushielt und bei einem Spaziergang es meinem Vater bekannte, vorher meine Mutter. Und ich kann gar nicht sagen, welche Freude ich dann in meinem Herzen, welches Glücksgefühl par excellence mein Herz erfüllte, als ich wusste, ich habe es bekannt, die Sünde ist vergeben. Ich habe vorher lang darum gebetet, aber die Gewissheit hatte ich eben nicht, weil ich es nicht bekannt hatte. Darum diese 3 Schritte, die hier beschrieben sind, sehr wichtig. Erstens, David schwieg, als ich es wollte verschweigen. Gras soll drüber wachsen, man vergisst es, man geht zur Tagesordnung über, es weiß ja niemand, so ähnlich. Aber es nützte nichts. Es nützte nichts. Zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Das war seine Alltagswirklichkeit. Und dann die Folge, die Verzweiflung. Er stellt sich immer mehr der Realität. Er wird überholt von den Gespenstern bei Tag und besonders bei Nacht. Das heißt ja in einem Lied, und wenn die Sünde dich umringt, wie Gespenster dich umringen, so etwa. Das sind die Gespenster der Nacht, Schuld. Und nun kommt das, also das zweite war die Verzweiflung und dann das dritte, das Bekenntnis. Da bekannte ich dir meine Schuld. Hier heißt es in der Elberfelder Bibel, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will, das ist nun ein mannhafter Entschluss, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Das ist etwas Herrliches. Das hat er erfahren Und nun kann er singen, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind. Also glücklich ist der, glücklich bin ich David. Und alle, die so handeln, sie sind glückselig. Seine Sünde war nun bedeckt. Mit was war denn seine Sünde bedeckt? Mit seinem Bekenntnis? Vielleicht auch, aber das war nicht das Entscheidende. Mit seinen guten Vorsätzen, nie mehr darf mir so etwas passieren. David sagt im Psalm 51, ist ein weiterer dieser Bußpsalmen, entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Was will er denn damit sagen? Auf was deutet ein Hyssop hin? Eine theologische Frage. Bitterkeit, ja. Kreuzigung, ja, und da sind wir auf dem, am Kreuz von Golgatha, da sind wir. Dort allein wird entsündigt durch das Blut Jesu, durch das Opfer Jesu Christi. David hat es ja noch nicht so klar gewusst wie wir, dass dort auf Golgatha das Lamm Gottes stirbt. Wie heißt es, was sagt Johannes, der Täufer? Siehe, das ist Gottes Lamm der Weltsünde. Alle Sünden trägt das Lamm Gottes, hat weggetragen. Das heißt nicht nur, dass der Welt Sünde trägt, sondern dass der Welt Sünde hinwegträgt. Hinwegträgt, beseitigt. Das ist das Wunderbare. Ja, David erfährt, seine Sünde wird bedeckt mit dem Blut des Lammes. Er kann singen, wie wir auch schon gesungen haben. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Das hat er erfahren. So wurde sein Herz entsündigt, entschuldigt, befreit mit dem Blut Christi. In der Bibel lesen wir Hebräer 9. Das ist einer der allerwichtigsten Verse. Und das müssen alle Psychotherapeuten sich ganz dick in ihr Stammbuch schreiben. Dann können sie den Leuten besser helfen. Da heißt es, es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist eine unumstößliche Wahrheit. Auch der moderne Mensch kann es nicht anders annehmen. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und in 1. Johannes 1, 7 lesen wir, das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes macht uns rein von aller Sünde. Das ist der einzige Ausweg, wirklich, der einzige Ausweg. Auch unser Singen ist nicht der Ausweg, auch unser Loben, so schön das alles ist. Nur das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und Gott ruft darum auch uns zu, denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünden will ich nie mehr gedenken. Nie mehr gedenken, ist das nicht herrlich? Und in Micha 7 heißt es, du wirfst alle ihre Sünden in die Tiefe, in die tiefste Stelle des Meeres. Und kein Mensch kann es mehr finden. Es ist wahr, was, ich glaube, Hiller auch sagt, die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Sie sind es in Jesu Namen. In dem ist Ja und Amen, was Gott uns Sündern je verheißt. Die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Und nun sind wir also am dritten Punkt. Das Glück der Sündenvergebung. Es ist wahr, was ich vorher angedeutet habe, was in dem Lied zum Ausdruck gebracht wird. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. David hat es zutiefst empfunden. Darum singt er, glücklich der Mensch. Er war gewiss. Die Gewissheit ist so sehr wichtig. Ich bin überzeugt, schon unendlich viele Menschen wären froh gewesen und haben sich auch innerlich bemüht um Sündenvergebung, aber sie hatten eben keine letzte Gewissheit. Von David lesen wir, als er bekannte, hörte er, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Hier haben wir den Schlüssel zum Glück der Sündenvergebung. Ich habe mal gelesen, Ich kann mich für die Genauigkeit nicht verbürgen, aber ungefähr ist es sicher so. Etwa 60% aller Krankenbetten wären leer, wenn die Patienten, die da drin liegen, wüssten, ganz gewiss wüssten, dass ihnen die Sünde vergeben ist. Würden sie ganz schnell gesund. Das ist allein der Weg zum Glück. Sünde erkennen, also vier Aspekte sind es. Sünde erkennen. Wenn wir keine Sünder sind, so wie jene Reisende im Zug, von dem ich vorher erzählt habe, interessiert uns das Thema nicht. Sünde erkennen. Zweitens, Sünde bekennen. Drittens, der Verheißung glauben, denn Gott bietet es uns an. Zahlen müssen wir nichts. Wir müssen nicht nach Rom und viel bezahlen. Nein, er schenkt es uns ohne Geld, ohne irgendwelche Leistung von unserer Seite. Glauben, was er sagt. Und dann die Gewissheit mitnehmen nach Hause und sich freuen. Hier ist in diesem Psalm 32 der glückliche Weg derer beschrieben, die Sündenvergebung haben. Das wäre nun ein Thema für sich, aber ich will nur auf den 8. und den letzten Vers hinweisen. Im 8. Vers heißt es, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Also er will uns dann leiten. Der Weg derer, denen die Sünde vergeben ist, ist ein geführter Weg. Ein Weg unter den Augen Gottes. Ein glückseliger Weg. Und dann lesen wir ganz am Schluss, freut euch an dem Herrn, freut euch des Herrn, nach Luther. Und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle, die ihr von Herzen aufrichtigen. Das sind wir jetzt bei unserem Thema in der Freizeit. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen singen, wir dürfen jubeln und wir dürfen gewiss sein. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Wir beten. Herr, das ist das größte Glück, erlöst zu sein durch dein Blut. Ja, wir dürfen es wissen, die Sünden sind vergeben. Wenn wir auf dich hoffen, auf dich schauen und dir vertrauen. Und wenn in irgendeinem Herzen noch diese letzte Gewissheit und Freude nicht da ist, vielleicht weil eine Sünde nicht bekannt wurde, gib doch du heute den Durchbruch, dass keiner seine Sünde versteckt, sondern den Mut hat, sie dir zu bekennen, vielleicht auch mit einem Seelsorger zusammen und dann glücklich nach Hause fährt. Wir danken dir. Amen. Amen.